Ja, vielleicht ganz kurz zu Anfang zu meiner Person. Mein Name ist Armin Knie, so ab und zu tauche ich hier mal auf in Obertshausen. Schon eigentlich seit, hat man zurückgerechnet, müsste das 1978 gewesen sein, damals noch als Jugendlicher vom CVM Babenhausen. Da kam er ab und zu hierher, in Gottesdienst quasi fast die ganze Jugendgruppe. Und damals war noch Pfarrer von Deppschütz mit Bruder Lotz, Volker Lotz hier zusammen. Und ja, zurzeit komme ich einmal im Monat fest, und zwar zum Treff International, wo wir Bibelarbeiten quasi machen mit und für Flüchtlinge oder mit. Zurzeit sehr viele Eritreer, ist wunderschön. Aber das ist eine wechselnde Gemeinschaft und ja, wir genießen das immer sehr, weil einfach hier in der Gemeinde Jesus im Mittelpunkt steht. Jesus ist immer gut für Überraschungen. Wurde denn schon mal jemand von Jesus oder von Gott überrascht? Ein zustimmendes Gemurmel, das klingt toll. Ich denke, das passiert öfters, und zwar öfters, als wir denken. Der Philippus, der hat bestimmt nicht damit gerechnet, was Jesus da macht bei der Brotvermehrung. Der hat ja schon schnell als guter Mathematiker hochgerechnet, boah, da brauchen wir so viel Geld, das langt ja nie, das haben wir ja gar nicht in unserer Kasse. Und wurde überrascht. Es gibt ein tolles Buch, das heißt Überrascht von Freude. Und zwar ist das von C.S. Lewis, eher bekannt durch die Narnia-Geschichten. Wer kennt denn noch mehr Bücher von C.S. Lewis? Ja, da ist nämlich nicht nur Narnia, da gibt es Anweisungen an den Unterteufel, dann die Perelandra-Trilogie für Fantasy- und Science-Fiction-Fans, wie ich einer bin, der allerdings die ganze Philosophie und Theologiegeschichte teilweise in diesen Romanen oder zumindest in dem Perelandra-Roman verarbeitet, der auch schon damals Ende der 50er Sachen gesagt hat, die man sich damals kaum vorstellen konnte, die heute Realität sind, angefangen bei der Entwertung der Werte. Aber er wurde von Jesus überrascht, als er ihn kennengelernt hat. Und ja, ich möchte den heutigen Predigttext lesen, den habe ich aus der Perikope, also aus der fortlaufenden Predigtvorschlägen des Kirchenjahres. Und zwar lese ich nach der Übersetzung von Hans Bruns, Apostelgeschichte 2, Abvers 41. Denn nun, die nun sein Wort annahmen, wurden getauft, und es wurden an jenem Tage etwa 3000 Menschen gewonnen. Sie aber hielten fest an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und am Gebet. Es kam aber über alle eine heilige Furcht. Es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, hatten Gütergemeinschaft. Sie verkauften ihre Güter und Habe. Der Erlös wurde nach dem Bedürfnis der Einzelnen und der Alle verteilt. Täglich kamen sie einmütig im Tempel zusammen und brachen das Brot in den Häusern. Ihre Mahlzeiten nahmen sie mit Freuden und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und ließen Güte walten gegenüber dem ganzen Volk. Der Herr aber führte der Gemeinde täglich neue Glieder zu, die gerettet wurden. Was war der Hintergrund unseres Textes, dieses Geschehens? Es war Pfingsten. Ich weiß zwar nicht, wie Pfingsten sich im Kirchenjahr hierher verlaufen hat, finde es aber trotzdem gut, so wie für Christen ja das ganze Jahr über Weihnachten ist, könnte eigentlich auch durchgehend Pfingsten sein. Pfingsten, Pentekoste, 50 Tage nach dem Passafest feierten die Juden ihr Erntedankfest. Wir feiern das im Herbst. In Israel sind die Klimabedingungen etwas anders. Zumindest damals, ich weiß gar nicht, heute ist es durchgehend so gefühlt Wüstenstaat. Aber auch da, wer sich da auf dem Laufenden hält, merkt, dass biblische Verheißungen sich erfüllen, dass die Wüste, die Zaronblüte wieder blüht. Israel hat die Wüste bebaut, dass es ganz viele Früchte und Frucht bringt und tolle Sachen angebaut. Dass Jesus am Passafest gekreuzigt wurde, dass der Heilige Geist am Erntedankfest kam, ist nicht zufällig, sondern es will uns etwas aufzeigen. So wie am Passafest im Original bei den Juden die Befreiung aus der Sklaverei aus Ägypten gefeiert wurde, feiert die Gemeinde die Befreiung aus der Sklaverei der Sünde durch das Opferlamm Jesus Christus. 50 Tage später feiern die Juden die ganz materielle Korn- oder Weizenernte. Dankopfer wurden von jedem Israeliten dargebracht, von jedem männlichen, weil Gott das materielle Wachstum schenkte. Und genau an diesem Fest schenkt Gott auch Wachstum im geistlichen Sinn. Gott kümmert sich nicht nur um das Wachstum der Früchte auf dem Feld oder an den Bäumen, sondern auch um das Wachstum seiner Gemeinde und seines Reiches. Er, Jesus selbst, baut sein Reich. Er bleibt nicht bei dem Irdischen stehen. Das Irdische ist quasi typologisch und zeigt auf das Geistliche. Der Mensch ist ja auch nicht nur Fleisch, sondern auch Geist. Wie Jesus mal gesagt hat, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das durch den Munde Gottes geht, das aus dem Munde Gottes hervorkommt. Aus Petrus, dem Fischfischer, wurde ein Menschenfischer, so wie es Jesus ihm verheißen hat. Petrus predigt Umkehr. Nachdem Menschen durch seine Predigt wach geworden sind, erkannt haben, dass sie vor Gott Schuld haben, schuldig sind, durch ihr falsches Handeln. Und da vielleicht schon der erste Gedankengang, wo bin ich schuldig geworden? Oder wo bin ich in einer Dauerschleife oder Wiederholungstäter der Schuld? Wir hatten vorhin schon eine Stille des Gebetes oder Gebet mit Stille. Und ich möchte einfach auch jetzt einige Sekunden der Stille, sodass wir Gott fragen, Gott, wo habe ich was falsch gemacht? Jesus, wo willst du mir was zeigen? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Häufig ist ja in solchen Zeiten, kommen dann gleich am Anfang Gedanken, wo man sich dagegen wehrt und sich so ein bisschen verteidigt und denkt, eigentlich ist das ja gar nicht so oder eigentlich will ich das ja nicht. Und ich denke, Jesus will uns Mut machen, dass wir lernen, mit ehrlichen Augen auf unser Leben zu sehen, dass wir erkennen und auch dazu stehen lernen, was er uns zeigt. Vielleicht hat Jesus mir gezeigt, wo ich kämpfe und nicht vergeben kann oder nicht vergeben will, wo jemand an mir schuldig geworden ist oder wo ich schuldig geworden bin. Vielleicht hat er mir gezeigt, wo ich hochmütig auf andere herabsehe. Vielleicht hat er mir gezeigt, wo ich mit Begierde eine Frau oder ein Haus oder ein Auto eines anderen begehre. Hat Luther ja schon in seiner Erklärung im Katechismus im zweiten Artikel gesagt oder erzählt, was ist das? Wir sollen nicht begehren des Nächsten. Frau, Hof, Gut und so weiter. Heute ist es weniger Hof und Gut, aber Auto und Haus, da kann man schon manchmal eifersüchtig werden. Und Gott möchte, dass wir es dem anderen gönnen, dass wir uns mit und über ihn freuen, dass Gott ihn so gesegnet hat. Wenn das da ist, diese Gedanken, mit all diesen Sachen kann ich zu Jesus kommen. Ich kann ihn um Vergebung bitten und er vergibt mir. Wo ich ihn einlade, kommt er in mein Leben und vergibt und verändert mich. Er gestaltet mich um. Und ich weiß noch sehr gut, zu dieser Jugendzeit, wo wir hierher kamen, mein geistlicher Vater hatte mal, wo ich auch gekämpft habe mit einer Sünde, die scheinbar nicht weggehen wollte, wo er dann Mut gemacht hat und gesagt hat, Jesus ist für die Sünden gestorben, die ich in der Vergangenheit getan habe, die ich jetzt oder heute tue und die ich in Zukunft tun werde. Jesus hat das alles bereinigt. Er hat vergeben und frei gemacht. Wo ich ihn einlade, kommt Jesus in mein Leben, vergibt mir und verändert mich. Er gestaltet mich um. Er möchte zwar mich beteiligen, er überrollt mich nicht oder er vergewaltigt mich nicht, er zwingt mich nicht, aber er lädt mich ein. Und ja, ich würde mal sagen, er hat viel mehr Geduld mit mir als ich oder mit uns, als wir mit uns selbst, wo wir häufig ungeduldig werden und er dann sagt, gestolpert, aufstehen, gibt es so einen schönen Spruch, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Und wir haben inzwischen 6 Enkel, der jüngste 1,5 Jahre, kann schon laufen, aber beim Laufen lernen, was machen Kinder? Sie fallen, sie stolpern und dann bleiben sie nicht liegen. Heulen mal kurz, aber dann geht's auf und weiter und neuer Versuch. Und so lernen sie laufen. Und so lernen wir auch in unserem christlichen Leben laufen. Es ist ein Wachstumsprozess. Jesus gestaltet mich um und sein Ziel ist es, mich in sein Ebenbild umzugestalten. Also ich finde das unglaublich, wenn man darüber nachdenkt. Das heißt, wenn jemand Elisabeth anguckt, sieht er Jesus. Das ist doch, also ich finde das bombastisch. Jesus gestaltet uns um und unser Denken, unser Reden, unser Tun wird seinem gleich. Das ist ein Prozess, das ist nicht von heute auf morgen, aber er tut es. So ist das damals in Jerusalem an Pfingsten geschehen. Und dann kommt unser Text, die das Wort annahmen, das heißt, die dem Wort geglaubt haben, wurden getauft, haben sich öffentlich zu Jesus bekannt, die dem Wort geglaubt haben. Heute, wenn man häufig mit Menschen im Gespräch ist über die Bibel, dann ist die erste Frage, ja, kann das wirklich gewesen sein? War das wirklich so? Hat Gott das so gemeint? Also hier in Deutschland empfinde ich das viel massiver als in anderen Ländern oder in anderen Kulturen. Ja, auch in Deutschland muss ich ganz frei und offen gestehen, mir fällt es einfacher, mit Ausländern zu arbeiten, weil mit denen kann man einfacher über Gott reden. In Deutschland ist, kommen wir gleich nachher noch dazu, reden über Glauben, Privatsache. Man spricht über alles, aber nicht über das Gehalt und den Glauben. Damals sind 3000 Menschen auf einmal Christen geworden, haben das Wort angenommen, haben es geglaubt und wurden getauft. Wie würde man da heute dazu sagen? 3000 Leute auf einen Schlag? Erweckung. Da war Erweckung in der Luft. Und nicht nur in der Luft, sondern ganz real da geschehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Petrus ganz schön überrascht war. weil das haben sie in der Weise nicht erwartet. Ja, man denkt dann, ja, da kommen ein paar Leute zum Glauben, aber so viel auf einmal, Gott hat sie wohl ganz schön überrascht. Und diese Menschen, die zum Glauben gekommen sind, die gehorcht haben auf das, was Gott in seinem Wort oder die Apostel in dem Fall gesagt haben, das war öffentlich. Sie haben es öffentlich bekannt. Die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis. Man zeigt in der Öffentlichkeit, jetzt gehöre ich zur Gemeinde, jetzt gehöre ich zu Jesus. Und da sind wir jetzt wieder in Deutschland, dieses Credo, ja, Glaube ist Privatsache. Darüber spricht man nicht. Das ist falsch. Hätten die Jünger, die Apostel, damals nicht drüber gesprochen, dann gäbe es uns heute wahrscheinlich nicht. Wenn der Glaube nicht weitergesagt wird, wie soll man denn was mitkriegen? Der Glaube, der drückt sich aus im Reden und im Leben. Es ist nicht so, wo manche denken, jeder Christ ist Evangelist, der öffentlich auf der Straße predigt. Das denke ich nicht. Aber jeder Christ ist Zeuge. Wir alle haben etwas mit Jesus erlebt. Und wir sollen von dem, was wir erlebt haben, weitersagen. Da muss mir keiner Theologie studieren. Ja, viele sagen, ah, das ist Sache für die Professionals. Was heißt das auf Deutsch? Fachleute oder, ja. Jesus hat keine Theologen damals gerufen. Eben haben wir es gehört, ein Fischer oder vier Fischer, Zöllner und was für Leute da alle dabei waren. Es geht nicht darum, eine Ausbildung zu haben oder zu warten, bis man eine gewisse geistliche Reife hat, sondern das, was man mit Jesus erlebt hat, weiterzusagen. Jeder ist Zeuge und erzählt und bezeugt, was er mit Jesus erlebt hat. In manchen Ländern geht das ganz schwierig. Da gilt es dann, so zu leben, dass mein Lebensstil so laut spricht, dass Menschen merken, da ist was anders. Wir hatten letzte Woche im Frauenkreis, kam das auch zum Thema, und wo dann eine Frau gemeint hat, ja, aber das ist so, also sie ist verheiratet mit einem Mann, der Jesus noch nicht kennt, und sagt, das ist so schwierig, wenn ich mit ihm rede. Und dann habe ich gesagt, ja, manchmal ist was anderes dran. Weiß jemand, was der Petrus dazu schreibt? Die Männer oder den ungläubigen Partner durch Wandel ohne Worte zu gewinnen. Da denke ich, uff, da komme ich ja schon ins Schwitzen. Ja, obwohl ich eine Frau habe, die Christ ist. Aber ich merke, boah, das ist ja noch mal viel schwieriger. Ja, aber dennoch sind wir herausgerufen, Zeuge und Zeugnis zu sein. So zu leben, dass Menschen es merken, der ist anders. Wissen meine Nachbarn, dass ich Christ bin? Wissen meine Arbeitskollegen oder Schulkameraden, dass ich Christ bin? Haben die was gemerkt, dass da was anders ist, dass ich vielleicht, keine Ahnung, früher habe ich mich riesig, also kann ich jetzt als eigenes Zeugnis sagen, ich war sehr jähzornig. Meine arme Mutter tut mir heute noch leid. Ja, wenn ich mal in Rage war, da hat sie sich geschämt, weil zwei Häuser weiter die Nachbarn auch alles mitgekriegt haben. Und irgendwann hat er da eingegriffen und hat das Stück für Stück verändert. Es gibt so ein schönes Beispiel, wo zwei Arbeitskollegen sich zufällig auf einer christlichen Freizeit treffen und sagen, was, du auch hier? Bist du auch Christ? Ja, und haben schon jahrelang nebeneinander gearbeitet oder nebeneinander in derselben Firma gearbeitet. Keiner wusste von dem anderen, dass er Christ ist. Jesus ermutigt uns, Zeuge zu sein. Wenn die Nachfolger, die Jünger Jesu, geschwiegen hätten, hätte es keiner gewusst, wo er Heil und Rettung findet. Die Kennzeichen der ersten Gemeinde oder einer lebendigen Gemeinde sind hier, ich gehe nur die ersten vier Punkte an. Sie hielten regelmäßig, beständig fest an der Lehre der Apostel. Ich lese es lieber von da. Sie hielten fest an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und am Gebet. Sie hielten fest an der Lehre. Das heißt, sie haben sich regelmäßig getroffen. Die Apostel haben nicht nur gepredigt, sondern sie haben gelehrt, sie haben unterrichtet. Es war ein Raum da, Fragen zu stellen. Es war nicht so, wie jetzt am letzten Wochenende, Zafun erzählt, wir waren auf einer Taufe von einem eritreischen Ehepaar oder einer Familie und die haben einen eritreischen orthodoxen Gottesdienst die Taufe gehabt, morgens um 6 bis um 10, 4 Stunden, die ganze Zeit überstehen. Wir waren vor Jahren mal bei einer anderen Taufe dabei, aber die Sprache ist, das versteht keiner. Ja, das ist scheinbar schon eine Art Tigrinya, aber so alt auch nicht. Also es ist eine ganz traditionelle Sprache, die keiner versteht. Wenn mich keiner versteht, wenn ich Gottes Wort sage, dann ist die Liebesmühe umsonst. Die Apostel haben einen Raum geöffnet, wo Fragen gestellt und beantwortet werden konnten. Wo Menschen zum Glauben kommen, da haben sie Fragen. Wir haben lange in Kolumbien gelebt, über 20 Jahre, und die letzte Zeit dann auch zwischendurch auf einem theologischen Seminar habe ich Missionstheologie unterrichtet und habe gefragt, was ist der Unterschied zwischen Gemeindewachstum und Erweckung? Beides Mal sind sehr viele Leute in der Kirche. Weiß jemand den Unterschied? Gemeindewachstum, jetzt gesehen von der Gemeindewachstumsbewegung, das kann man organisieren. Ein guter Manager, der kann sowas toll organisieren. In Bogota, Hauptstadt von Kolumbien, gibt es alleine fünf Megagemeinden. Das heißt zwischen 2.000 und 25.000 Leute. Die haben ein eigenes Bussystem. Ja, das sind 25.000 Leute im Gottesdienst. Die mieten Industriegebiete an, haben 7 Gottesdienste hintereinander. Das kann man organisieren. Ich will jetzt nicht unterstellen, da sind viele Leute, ich kenne auch viele Pastoren, die das ganz aufrichtig machen. Aber ich habe gemerkt, in einer Gemeinde, wo wir unterrichtet hatten, Leute, die neu kamen, die wurden immer in einen Unterricht eingeführt. Das hat sich damals, ging das nach Matthäus-Evangelium, Matthäus 1, 2, 3 und so weiter. Und da waren Menschen dabei, die waren schon jahrelang in der Gemeinde und man musste die aber jedes Mal donnerstags vorm Meeting eine Stunde oder 2 Stunden vorher anrufen. Denk dran, erinnerst du dich, heute ist es Meeting. Einer, der irgendwann dazu kam, der ganz abgesehen davon, dass er gesagt hat, du musst mich nicht anrufen, ich bin sowieso da, hat er von sich aus Fragen gestellt. Und zwar Fragen, die nicht im Buch standen, sondern Fragen, die er hatte, weil er die Bibel gelesen hat. Da, wo was wach geworden ist, dann kommt eine eigene Initiative. Ich will mehr wissen von Gott. Ich suche und frage. Eine lebendige Gemeinde bietet Möglichkeiten, wo Fragen gestellt und beantwortet werden können. Hauskreise, Bibel, Bibelgesprächskreis, Glaubenskurse, Konfirmandenunterricht. Ich bin früher noch in Christenlehre gegangen. Ich weiß nicht, gibt's das hier? Christenlehre, also die Konfirmierten sind nach dem Gottesdienst noch zur Christenlehre geblieben. In meiner Gemeinde in Babenhausen, der Emmaus-Gemeinde, hat letzte Woche einen Alpha-Kurs abgeschlossen mit Ukrainern. Der war auf Russisch. Zum Glück haben wir ein deutsch-russisches Ehepaar. Die haben vor Weihnachten ein Film gezeigt, The Chosen, ist vielleicht auch bekannt, über 4 Wochen am Wochenende, wie Kino aufgemacht mit Popcorn und Cola und da kamen 30 bis 40 Ukrainer, 8 davon oder ein bisschen mehr sind geblieben, aber 8 waren in dem Alpha-Kurs. Und da konnten sie fragen, da konnten sie was lernen, wie lebt man denn Christsein? Ein anderes Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde ist Gemeinschaft. Gemeinschaft ist mehr als sich nur sonntags im Gottesdienst treffen. Eine Gemeinde, die sich nur sonntags im Gottesdienst trifft, ist eine Sonntagsgemeinde. Aber Gemeinschaft haben wir ja auch über den Sonntag hinaus. Gemeinschaft heißt, man kümmert sich umeinander. Man weiß, wo einer Probleme hat und versucht zu helfen. Man achtet auf die Schwachen. Man ruft die Einsamen an oder besucht sie. Man weiß darum, man ist im Austausch. Und man unternimmt Sachen gemeinsam, ganz praktisch. Das wird häufig unterschätzt, wo unsere Gemeinde, wo die entstanden ist, beziehungsweise neu gebaut hat, da waren doppelt so viele Leute da, die beim Bauen geholfen haben, die sich einfach gefreut haben, zu helfen beim Bauen. Da gilt es dann, die Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Aber man unternimmt Sachen gemeinsam. Das kann Garten, Schwimmbad oder sonst was sein. Wir haben dreimal jetzt bei uns in der Gemeinde, wir haben einen recht großen Garten, da wird dann im Gemeindebrief geschrieben, wer hat Lust an dem und dem Zeitpunkt. Dann kommen die Gartenjungs mit ihren Gartenscheren, also Gemeindemitglieder, Gartenjungs und Gartenmädchen, also die einfach interessiert sind, Gemeinschaft leben. Nicht jeder muss überall dabei sein, aber für jeden muss etwas dabei sein. Ein weiteres Kennzeichen ist das Brechen des Brotes, das Abendmahl. Es gibt Gemeinden, die feiern jeden Sonntag Abendmahl, um Jesus in besonderer Weise zu gedenken, um sich des neuen Bundes zu erinnern, um Jesu Tod zu verkündigen, bis er wiederkommt. Und ich denke, es ist eine gute Gewohnheit, auch wenn das nicht in allen Gemeinden praktizierbar ist, sich öfters bewusst zu machen, was Jesus für mich getan hat durch das Abendmahl. Dass Gott einen neuen Bund mit mir geschlossen hat, ein Bund, der Bestand hat. Ein weiteres Merkmal, womit ich dann auch schließen möchte, einer lebendigen Gemeinde ist Gebet. Wir wissen, Gott möchte gebeten sein. Gebetskreise werden häufig in Gemeinden nicht so übermäßig besucht. Und ich musste so denken, das liegt wahrscheinlich an unserer Erfahrung, wenn wir etwas beten und Gott reagiert nicht so, wie ich mir das gedacht habe, dann bin ich enttäuscht und habe aber noch nicht gelernt, dass Gott, auch wenn er das nicht macht, was ich mir wünsche, es viel besser macht. Und da möchte ich einfach Mut machen, dass wir ja vielleicht auch neu uns bewusst machen, Gott möchte gebeten sein. Und ja, ich denke sehr wohl, dass viele, und wahrscheinlich alle, das weiß ich nicht, erlebt haben, dass Gott Gebet erhört. Und dennoch werden wir müde. Aber Gott erhört Gebet, und wenn man das erfahren hat, dann kommt man auch gerne zusammen. In Kolumbien haben die meisten Gemeinden einmal im Monat oder einmal im 3 Monaten manchmal Gebetsnächte, wo die ganze Nacht durchgebetet wurde oder wird. Das war für mich sehr anstrengend, weil ich keine Nachteule bin. Ich bin zwar Frühaufsteher, aber keine Nachteule. Und ich fand das immer so knallhart. Die Pastoren, die haben da durchgebetet und am nächsten, also übergehend, gleich den Gottesdienst gestaltet. Ich habe gesagt, in meinem Fall, ich wär hier am Pulpit eingeschlafen. Aber dennoch haben sie erfahren oder gemerkt, wow, Gebet hat eine Kraft. Gott möchte gebeten sein und er reagiert auf Gebete. Zinzendorfs Herrnhuter Brüdergemeinde, die hatten angefangen mit 24 Stunden rund um die Uhr zu beten. Nicht alle auf einmal, weil die haben gearbeitet, die hatten ja eine Farm, einen Hof oder ja, zu bewirtschaften. Aber sie haben angefangen, 24 Stunden zu beten. Und die ersten evangelischen Missionare kamen von den von der Brüdergemeinde. Und die sind dann auch in Gegenden, ja, der eine nach Kuba hat sich als Sklave verkauft, um unter Sklaven arbeiten zu können. Da ist was entstanden. Und heutzutage, manche bekommen das mit, es gibt Gebetshäuser. Unsere Tochter ist gerade in Augsburg im Gebetshaus, in der sogenannten Flame Academy, so eine Jüngerschaftsschulung, die jetzt bald fertig ist. Aber sie hat so einen Wachstum erlebt in ihrem geistlichen Leben durch diese Gemeinschaft, wo jeder seinen Turnus hat zum Beten. Ja, und damit möchte ich auch schon schließen und ich schließe noch mit Gebet. Ja, lieber Herr Jesus, danke, dass du in deinem Wort lebendig sprichst, dass du uns aufrufst, dass wir zu dir umkehren sollen, unser Leben dir geben sollen, dass du uns umgestaltest in dein Bild, dass du dein Reich baust hier auf Erden und dass Menschen erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Danke, dass du uns auch ganz konkret Gebrauchsanweisungen schenkst in der Bibel, zeigst, wie die Urgemeinde das gemacht hat, wie sie an der Lehre dran blieben, an der Gemeinschaft, am Abendmahl und natürlich im Gespräch mit dir sind. Danke, dass wir im Gespräch mit dir sein können und dass du ein lebendiger Gott bist, der nicht irgendwo hinterm Mond lebt, sondern der da ist und auf uns wartet und sich an unseren Gebeten erfreut.